have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten. Das habe ich hier und heute gerade zu sagen. Wir blicken heute unglücklicherweise auf drei Vorfälle, die alle sehr viel mit Gewalt zu tun haben. Die Antifa-Nachrichten sind also da, um euch den restlichen Tag ein bisschen zu verschlechtern. Und zwar blicken wir zunächst auf Neonazis, die angegriffen haben. Und zwar zum einen Journalistinnen und Journalisten und zum anderen autonome Zentren, wie zum Beispiel das in Salzwedel. Aber zuerst blicken wir auf die Leipziger Polizei. Der wird vorgeworfen, Jugendliche in Connewitz misshandelt zu haben. Diese Vorwürfe erhebt die Rote Hilfe in Leipzig. Die Jugendlichen hatten eine Wand in Connewitz besprüht. Damit wollten sie auf eine Demo zum 1. Mai in Chemnitz aufmerksam machen. Das war am 25. April. Polizeibeamte hatten sie beim Sprayen erwischt und festgenommen. Die Rote Hilfe beschreibt den Vorfall so.
Nach der Festnahme mit Pfefferspray-Einsatz gingen die Bullen mit massiver Gewalt gegen die Genossen vor. Vor dem Transport in die Wache in der Wiedebach-Passage wurden die Festgenommenen unter Bedrohung und Beleidigung in Bauch, die Rippen und auf den Kopf geschlagen. Einem gefesselten, wehrlosen Genossen wurde sein Tascheninhalt, Geldscheine und Feuerzeuge in den Mund gestopft unter dem Ruf »Friss, friss, friss«. In der Wache musste ein Genosse gefesselt auf dem Boden vor einem leeren Stuhl knien und wurde im Genick gepackt und hochgezogen.
Die festgenommenen Personen fragten die Beamten nach ihren Dienstnummern, hätten aber keine Antwort bekommen. Obwohl die festgenommenen Personen minderjährig waren, seien ihre Eltern nicht über die Festnahme informiert worden. Die Rote Hilfe berichtet weiter davon, dass der Staatsschutz wenige Tage später die Klarnamen der Festgenommenen veröffentlicht habe. Dazu habe der Staatsschutz, Dezernat Nummer 5, Zettel in die Briefkästen der Häuser geworfen, wo die Festgenommenen gesprüht hatten. Auf den Zetteln seien die Klarnamen der Festgenommenen angegeben gewesen, mit der Bitte, Anzeige zu erstatten. Der Polizeisprecher Andreas Löbki hat mittlerweile bestätigt, dass es die Festnahmen gab. Nach Angaben des Neuen Deutschland habe der Polizeisprecher ebenfalls bestätigt, dass aufgrund eines Schreibens einer Rechtsanwältin, die einen der Jugendlichen vertritt, interne Ermittlungen gegen die beschuldigten Beamten aufgenommen worden seien. Die Vorwürfe seien aber laut Löbki zu allgemein, um eine Suspendierung der Polizisten zu rechtfertigen. Die Mitteilung der Roten Hilfe bezeichnete der Polizeisprecher Löbki als unseriös. Leider ist es nichts Neues, dass Menschen, die Polizeibeamte beschuldigen, keinen Glauben geschenkt wird. Weder von der Polizei selbst noch vor Gericht. Nach Angaben des Justizministeriums von Sachsen hatte sich 2016 die Zahl der Ermittlungsverfahren im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte erhöht. Die Anzahl der Beschuldigten sei um knapp 150 Fälle auf 425 Beschuldigte gestiegen. Die Zahl der vor Gericht angeklagten Fälle sei aber von 4% auf 3% gesunken. Das alles ruft Aktivistinnen und Aktivisten in Leipzig auf den Plan, sich mit den Festgenommenen zu solidarisieren und diese Solidarität auch zu zeigen.
Ende April fand in Thüringen ein brutaler Angriff auf zwei Journalisten statt. Die zwei Journalisten recherchierten und fotografierten vor dem Haus des Neonazis und NPD-Vorsitzenden Thorsten Heise. Zu Recherchezwecken hatten die Journalisten Foto- und Filmaufnahmen des Grundstücks angefertigt, da auf diesem Grundstück regelmäßige Neonazi-Treffen stattfinden. Zwei Männer stürmten aus dem Haus, zuerst verfolgten sie die Journalisten zu Fuß und dann mit dem Auto. Als die Angreifer die Journalisten mit dem Auto einholten, attackierten sie diese mit Messer und Schraubenschlüssel. Die Journalisten trugen dadurch erhebliche Verletzungen davon. Die Angreifer raubten die Fotoausrüstung und zerstörten das Auto. Einer der Journalisten konnte aber noch die Speicherkarte aus dem Fotoapparat entnehmen, bevor die Kamera durch die Angreifer entwendet wurde. Auf der Speicherkarte befanden sich Aufnahmen von den Angreifern. Der Angriff ist jetzt schon über 1,5 Monate her und obwohl die betroffenen Journalisten noch am selben Tag bei der Polizei Zeugenaussagen gemacht haben und Anzeige gestellt haben, obwohl die zuständige Staatsanwaltschaft Mühlhausen die Fotos der Journalisten vorliegen hat, die den Angriff dokumentieren, die Ermittlung stagniert. Bisher wurden noch keine Festnahmen angeordnet und das, obwohl die zwei Betroffenen ihre Angreifer identifizieren konnten. Bei den beiden Angreifern handle es sich zum einen um den Sohn von Thorsten Heise und um einen aktiven NPDler. Der Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft von Mühlhausen, Dirk Gemaroth, gab in einer öffentlichen Äußerung an, dass die Ermittlungen laufen würden, aber es bisher keinen dringenden Tatverdacht gebe. Das klingt absurd vor dem Hintergrund, dass zwei Menschen mit Messer, Schraubenschlüssel körperlich angegriffen worden sind. Von Neonazis. ESRA, die Beratungsstelle in Thüringen für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, betreut die Journalisten. Theresa Laus von ESRA äußert sich zu dem undurchsichtigen Agieren der Staatsanwaltschaft Mühlhausen.
Also das können wir ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen. Das sagen wir auch immer wieder in der Öffentlichkeit. Müssen wir auch den Betroffenen erklären, dass es einfach, also wir selber nicht nachvollziehen können. Also es gibt diese Fotos, die haben Aussagen direkt danach gemacht. Da sind Namen genannt worden und es geht trotzdem nicht voran. Wir stellen uns auch mittlerweile die Frage, will die Staatsanwaltschaft da nicht ermitteln? Sehen die das nicht? Also da ist schon die Frage auch im Raum, sind die befangen?
Statt die Ermittlungen gegen die Neonazis voranzutreiben, zweifelt die Staatsanwaltschaft an der Glaubwürdigkeit der Betroffenen. In einer öffentlichen Äußerung ließ Dirk Gemaroth verlauten, dass die Ermittlungen unter anderem so schwierig verlaufen würden, weil die Fotos ja manipuliert sein könnten. Theresa Laus sieht in diesem Vorwurf eine Unterstellung der mutwilligen Fälschung.
Ich hatte mich mit dem Anwalt nochmal besprochen, der meinte auch, dass es eigentlich nicht üblich ist, dass solche Fotos überhaupt nochmal auf Fälschung untersucht werden, zumal die Möglichkeit, dass das gefälscht worden ist und die sehr gering ist, weil natürlich das direkt von der Speicherkarte gekommen ist. Ja, also die haben ja die Speicherkarte direkt am gleichen Tag noch dort abgegeben. Und das impliziert also überhaupt so eine Aussage, auch wenn sie später dann nochmal relativiert oder mehr oder weniger zurückgenommen worden ist vom Herrn Germeroth, impliziert dennoch, also man muss sich schon fragen, warum äußert man sowas überhaupt, ja, impliziert schon, dass man da den Leuten unterstellt, dass sie da Fälschungen sozusagen vorgenommen haben, dass man denen auch nicht glaubt, also schon so eine sekundäre Viktimisierung, wie wir das nennen, das ist schon schwierig. Also auch die Betroffenen fanden das eigentlich überhaupt nicht lustig, wenn man dann schon Fotos hat, wo Täter zu sehen sind, zu erkennen sind, auch zu identifizieren sind und dann wird einem noch unterstellt, naja, oder auch wenn nur indirekt unterstellt, das könnte ja gefälscht sein, das müssen wir jetzt erstmal überprüfen, zumal das eigentlich auch sehr schnell gemacht werden könnte, weil ja die IT-Abteilung oder die Abteilung zur IT-Kriminalität in Mühlhausen sitzt. Das heißt, man könnte im Prinzip auch sehr schnell das klären. Das ist aber bis jetzt offensichtlich immer noch nicht passiert. Und also wir fragen uns einfach generell, warum dauert das so lange?
Dieser zeitweilige Vorwurf beinhaltet auch das Anzweifeln an der journalistischen Glaubwürdigkeit der beiden Betroffenen. Die Journalisten wurden während Recherchezwecken angegriffen. Der Angriff der beiden Neonazis ist auch als Angriff auf die Pressefreiheit zu bewerten. Laut Theresa Laus bewerten staatliche Institutionen den Vorfall jedoch anders.
Zum einen ist es so, dass es, glaube ich, auch vom Verfassungsschutz die Aussage gegeben hat, oder das findet man zumindest dort im Bericht, dass es eine Auseinandersetzung zwischen, oder eine Konfrontationskriminalität zwischen links und rechts war, was alleine auch schon wieder eine Verharmlosung bzw. Relativierung darstellt, weil es war keine Auseinandersetzung zwischen rechts und links, es ging tatsächlich um Journalisten. Und das Motiv wird hier völlig vernachlässigt, gar nicht betrachtet, was sehr schwierig ist, weil man natürlich dieses Recht gewährleisten muss. Es muss eine Möglichkeit geben, seine Pressefreiheit auszuüben. Und der Staat muss einen schützen davor, natürlich auch nicht nur auf diese beiden explizit, also auf die beiden Betroffenen nochmal schaut, sondern natürlich generell auf die Gruppe der Journalisten. Gerade auch zum Beispiel in Demonstrationszusammenhängen Angriffe auf Journalisten, die einfach nicht geschützt werden können, denen man noch indirekt unterstellt, naja, dann hätten sie die Fotos nicht machen müssen. Ja? Also es muss auch hier möglich sein, dass Journalisten sozusagen ungehindert ihrer Tätigkeit nachgehen können, ohne angegriffen zu werden.
In anderen Fällen hat die Staatsanwaltschaft Mühlhausen wesentlich schnellere Ermittlungsentscheidungen treffen können. Vor 2 Wochen zum Beispiel erklärte Dirk Gemaroth, dass die Ermittlungen gegen Thorsten Heise in einem anderen Fall eingestellt worden sind. Heise war der Organisator des Rechtsrock-Festivals in Ostritz. Ordnungs- und Sicherheitspersonal des Festivals trugen dort T-Shirts mit dem Aufdruck von einem Waffenschild mit 2 gekreuzten Stielhandgranaten. Dieser Aufdruck bildet klar erkenntlich das Truppenkennzeichen der 36. Waffendivision der SS ab. Also klare Nazi-Symbolik, die die Staatsanwaltschaft von Mühlhausen nicht erkennen will. Und Heise hat als Organisator des Festivals nicht nur das Verbreiten von Nazi-Symbolik zugelassen, er vertreibt auch mit seinem Versandhandel diese T-Shirts.
warum wird hier oder gerade in diesen Fällen eben nicht so ermittelt, wie eigentlich ermittelt werden sollte? Warum wird das nicht gesehen? Warum werden die Motive nicht gesehen? Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hat ja auch das Verfahren gegen Alexander Gauland beispielsweise eingestellt, wegen Volksverhetzung, auch mit der Begründung, das sei eben im Wahlkampf auch ein rauerer Ton. Ja, das heißt, dann seien bestimmte Äußerungen auch mal zu verzeihen, so ungefähr. Und wir stellen uns schon die Frage, ne? Man kann das natürlich niemandem unterstellen, aber man fragt sich schon, warum ist es immer diese Staatsanwaltschaft, die da so problematische Entscheidungen trifft? Und warum wird denn, also trotz dieser ganzen, ich sag mal, Fotos, der Aussagen der Zeugen, warum wird hier nichts getan? Also ne, man stellt sich diese Frage. Man stellt sich die Frage, gibt es hier bestimmte Richtungen, in die nicht ermittelt werden will? Ja. Oder will das die Staatsanwaltschaft vielleicht auch einfach nicht sehen oder wissen die das nicht? Also man könnte sich diese Fragen stellen, auf jeden Fall.
Die Opferberatung Esra registriert schon seit Jahren eine Brutalisierung der Angriffe durch Neonazis auf Journalisten und Journalistinnen. Durch die hohe Gefährdung wird es auch zunehmend schwieriger, zu Neonazi-Strukturen und Akteurinnen und Akteuren zu recherchieren und darüber zu berichten. Lediglich eine konsequente Strafverfolgung der Polizei und Staatsanwaltschaft könne die Pressefreiheit an dieser Stelle gewährleisten, so Esra in einer Pressemitteilung. Diese konsequente Strafverfolgung bleibt jedoch aber aus.
Unsere Kritik ist sozusagen, dass wir natürlich nicht verstehen, warum denn, also trotz dieser Fotos, trotz der Aussagen der Betroffenen, trotz dieser Hausdurchsuchungen, es immer noch nicht zu einem Haftbefehl gekommen ist, zu einer Untersuchungshaft gekommen ist. Also wir haben das jetzt schon sehr oft formuliert, haben da auch nochmal den Justizminister angesprochen, dem wir ja einfach nur sozusagen die Zuständigkeit nochmal aufgezeigt haben. Es gibt ja eine Weisungsbefugnis, ja, und es gibt auch eine Berichtspflicht von einer Staatsanwaltschaft an einen Minister. Und das kann man ja durchaus auch mal wahrnehmen. Und wir verstehen einfach nicht, hier gibt es diese konkreten Hinweise auf diese Täter und warum, das sind organisierte Neonazis, da gibt es sicherlich auch eine Verdunklungsgefahr, ja, vielleicht auch eine Fluchtgefahr, eine Wiederholungsgefahr. Warum kann man denn, während man in anderen Fällen wirklich auch leicht mal einen Haftbefehl ausspricht, in diesem Fall das einfach nicht tun? Und wir fordern eben das, weil das eben auch die Betroffenen fordern, dass diese Täter in U-Haft genommen werden. Und dass dieses Verfahren einfach auch weitergeführt wird, dass da mal ermittelt wird, dass da mal was passiert. Weil es scheint sich ja jetzt auch in diesen anderthalb Monaten nicht viel getan zu haben. Also so erscheint es uns, so erscheint es auch dem Rechtsanwalt, so erscheint es auch den Betroffenen. Und wenn auch die Staatsanwaltschaft nicht mal weiß, ja, was wird denn da jetzt überhaupt gemacht, ja? Die müssen prüfen und die müssen schauen, und aber da passiert halt nichts. Und das ist sozusagen eigentlich das Problem.
Eine Staatsanwaltschaft, die sich einer aktiven Ermittlung verweigert, die Betroffene Zeugenaussagen und Beweisfotos anzweifelt und bei einem bewaffneten, brutalen Angriff von Neonazis auf zwei Journalisten keinen dringenden Tatverdacht feststellen kann. Eine Staatsanwaltschaft, die keine Haftgründe erkennen kann, obwohl es sich bei den Tätern um Personen aus dem militanten Neonazi-Umfeld handelt. Ein Verfassungsschutz, der aus einem Angriff von Neonazis auf Journalisten einen Konflikt zwischen sogenannten Rechten und Linken macht. Die Frage nach Befangenheit scheint hier doch schon beantwortet.
Aber Neonazis greifen nicht nur Journalisten an, sondern zumindest mutmaßlich auch autonome Zentren, wie zum Beispiel in Salzwedel.
Kurz nach Mitternacht, am 5. Juni, kam es zu einem Angriff auf das autonome Zentrum Kim Hubert in Salzwedel. Und zwar sind ca. 10 vermummte Menschen eingedrungen in das Haus bis auch in die zweite Etage hoch, wo Menschen dort übernachtet haben. Und diese Menschen wurden im Schlaf überrascht, wurden sofort mit Pfefferspray attackiert. Und innerhalb von 5 Minuten wurde das AZ verwüstet. Es wurden Fenster eingeschlagen, Türen. Es muss eine Axt zum Einsatz gekommen sein. Wirklich massive Zerstörung auch von Einrichtungsgegenständen, und das innerhalb von kürzester Zeit passiert. Bevor die Angreifer das Haus verlassen haben, haben sie auch noch eine Rauchbombe gezündet, sodass die Betroffenen, die eh schon von dem Pfefferspray verletzt waren, dann nicht mal die Möglichkeit hatten, schnell das Haus zu verlassen.
Wir schaffen das nicht alleine. Wir brauchen dringend eure Unterstützung. Genau so endet ein aktueller Aufruf aus dem soziokulturellen Zentrum in Salzwedel. Salzwedel, eine Stadt, die ja im Norden Sachsen-Anhalts liegt, irgendwo zwischen Hannover und Berlin, also genau dazwischen. In diesem Städtchen in Salzwedel mit seinen 20.000 Einwohnern griffen in der letzten Woche Neonazis sehr wahrscheinlich Neonazis, mit einer bemerkenswerten Brutalität an. Antje Arndt haben wir eben schon gehört von der mobilen Opferberatung über das, was da vorgefallen ist. Und wir hören auch Antje Arndt von der mobilen Opferberatung über das Klima dieser kleinen Stadt und die Vernetzung der Nationalisten.
Man kann nicht mehr unbedingt von einer organisierten Szene sprechen, wie man es früher noch mit der Kameradschaftsszene zu tun hatte. Aber natürlich sind die Neonazis dort nicht weg. Sie treten jetzt nicht mit einer Gruppe und einem Namen auf. Es gibt Namen von bekannten Neonazis. Es gibt auch verurteilte Straftäter. Aber es gibt vor allen Dingen eine unorganisierte, gewaltbereite Szene, die jetzt nicht nur aus Einzelpersonen besteht, und die dort seit mehreren Jahren und verstärkt in den letzten Monaten ganz gezielt linke Jugendliche und junge Erwachsene verfolgen, bedrohen und auch angreifen.
Ja, in Salzwedel haben Neonazis ein autonomes Zentrum angegriffen, ziemlich brutal. Wir haben schon von Antje Arndt gehört, was in der Nacht passiert ist letzte Woche beim autonomen Zentrum Kim Hubert. Wir haben schon einiges gehört über die Vernetzung der nationalistischen Szene. Jetzt hören wir noch Antje Arndt über Möglichkeiten der Unterstützung für die Leute in Salzwedel.
Wir haben es, wie gesagt, mit einer Kleinstadt zu tun, ländlicher Raum. Und dass schon dieses Spezifische ist, was wir jetzt in Salzwedel seit längerem schon beobachten und sich jetzt sozusagen in der neuen Qualität dieses gezielten Angriffs zugespitzt hat. Ähnliches hatten wir vor ein paar Jahren in Bitterfeld, dass es im ländlichen Raum nicht so einfach ist, alternativ antifaschistisch tätig zu sein. Dass es sowohl eine Raumnahme von rechter Seite gibt, die dort verankert ist, vom Sportverein bis zu lokalen Aktivitäten, und es aber eben auch eine schweigende Mehrheit gibt und alternative Räume sich immer wieder gegen Angriffe verteidigen müssen. Hinzu kommt eine Kriminalisierung von linksalternativen Räumen, von antifaschistischer Jugendkultur, dass gerade Menschen, die im ländlichen Raum dort etwas aufbauen wollen, sich politisch betätigen wollen, sehr, sehr schnell mit dem Vorwurf des Linksextremismus konfrontiert sind und sich also nicht nur gegen die Neonazis wehren müssen, sondern auch noch gegen Vorwürfe und eine Kriminalisierung. Vor diesem Hintergrund ist eine Solidarisierung besonders wichtig, um den Menschen zu zeigen, ihr seid nicht allein. Es ist wichtig, was ihr da tut. Es ist wichtig, alternative Kulturen aufzubauen. Es ist wichtig, im ländlichen Raum antifaschistische Arbeit zu machen. Und unterstützen kann man das sowohl über Äußerungen, schriftlicher, mündlicher, über Positionierungen. Man kann es auch ganz praktisch tun durch Spenden. Das AZ, ich hatte es berichtet, es wurde demoliert. Es muss sehr viel neu gekauft werden, repariert werden, Sicherheitsmaßnahmen. Und da kann an den Opferfonds von Miteinander e.V. über die Webseite findet man die Kontoverbindung auch konkret gespendet werden.
Und mit diesem Tipp enden diesen Antifa-Nachrichten für den heutigen 14. Juni. Nachhören könnt ihr das Ganze unter radiokorax.de oder unter freie-radios.net. Bleibt stabil, bis bald und habt noch einen halbwegs schönen Tag.